1700 Jahre jüdisches Leben. Herzlich willkommen zum begleitenden Podcast zu diesem Jubiläum. Ich bin Shelley Kupferberg, freie Journalistin, und freue mich, in dieser Reihe die unterschiedlichsten Menschen sprechen zu können, die irgendetwas mit dem Thema Jüdischsein, Judentum, jüdischer Kultur zu tun haben. Heute zu Gast ist Hetti Berg, Direktorin des Jüdischen Museums Berlin. Herzlich willkommen, Hetti.
Hallo.
Ja, du hast die Leitung des Jüdischen Museums im Frühjahr 2020 übernommen, am 1. April. Das war kurz vor der Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Jüdischen Museum und natürlich auch mitten im Corona-Jahr. Wie schaust du auf diese ersten Monate deiner Arbeit zurück in diesem sehr speziellen Jahr?
Es ist natürlich sowieso sehr spannend, um von Amsterdam nach Berlin zu kommen und ein ganz neues Leben anzufangen und auch eine super Chance, um so ein Haus wie das Jüdische Museum Berlin zu leiten. Und dann, wenn ich gekommen bin am 1. April, war das Museum schon 2 Wochen geschlossen und das war natürlich total nicht, was ich erwartet hätte. Aber ich bin sehr warm empfangen und glücklicherweise war das Büro offen. So, ich konnte in die Arbeit gehen und wirklich anfangen, weil wenn es nicht möglich geworden war, um von Amsterdam nach Berlin zu kommen zum Beispiel oder nach Berlin zu kommen, aber nicht ins Museum gehen zu können und dann von zu Hause arbeiten zu müssen, wenn man noch niemals diese Arbeit gemacht hat, das wäre natürlich sehr schwierig gewesen. Und ich muss sagen, dass so jetzt ist es fast 8 Monate her, dass ich dort bin. Und ich fühle mich schon ganz zu Hause. Und ja, es gefällt mich sehr. Und ich habe jetzt das Haus kennengelernt, die Mitarbeiter kennengelernt, vielleicht wegen Corona, weil ich viel weniger extern agieren konnte, konnte ich vielleicht das Haus intern auch schneller und besser kennenlernen. Und glücklicherweise konnten wir dann am Ende August die neue Dauerausstellung eröffnen. Aber leider am 2. November musste es wieder zu.
Mhm. Diese neue Dauerausstellung, die hat auch ganz viel Resonanz erfahren. Die Menschen scheinen sehr neugierig zu sein, wie überhaupt auf dieses Haus, auf das Jüdische Museum Berlin. Du hast es gerade schon erwähnt, du kommst aus den Niederlanden, warst in Amsterdam in den letzten Jahren Chefkuratorin des jüdischen Kulturviertels. Spielte in deiner Arbeit in den Niederlanden das Jüdische Museum in Berlin irgendwie eine Rolle? Gab es da Kooperationen? Hat man geguckt, was machen die da in Berlin? Oder sind das sehr getrennte Geschichten gewesen?
Nein, das gab sicher viel Kontakt und auch manchmal Kooperation. Und zum Beispiel, ich weiß, wenn ich habe 30 Jahre in Amsterdam gearbeitet, so das ist eine lange Zeit. Und wenn die Pläne für das neue Jüdische Museum Berlin gemacht werden, sind die Kollegen nach Amsterdam gekommen, weil wir hatten dort in 1987 ein ganz neue Ausstellungen und das Museum neu konzipiert. Das Museum in Amsterdam war schon in den frühen 30er Jahren der letzten Jahrhundert gestiftet worden. So eine ganz andere Geschichte. Aber dann sind die Kollegen von Berlin nach uns gekommen und dann war es in Berlin in 2001 geöffnet und dann hatten wir wieder eine Erneuerung von unserem Museum vor und sind wir mit einer großen Gruppe von Kollegen wieder nach Berlin gegangen,
also
um
so
zu gucken, weil man Austausch und Inspiration und wie macht man das jetzt und so, das war immer interessant und ich habe auch eine Ausstellung Freaks Super Rabbis und weiß nicht mehr genau die Name, aber über Juden in der Comics Art hatte ich kuratiert zusammen mit einem Kollegen von das Paris Jüdisches Museum und diese Ausstellung hat dann viel gereist und ist auch in Berlin gekommen. So, dann war ich auch wieder da und es gibt unter die Europäische Jüdische Museums viel Kontakt.
Ja, ein ganzes Netzwerk, dass man immer schaut, was machen die anderen, wie gestaltet sich das aus. Das Jüdische Museum Berlin ist ein echter Publikumsmagnet. Das hängt sicherlich auch mit der Architektur von Daniel Liebeskind zusammen, aber nicht nur deswegen. Es gehört tatsächlich zu den meistbesuchten Museen Europas, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist. Was macht den Ort für dich so besonders?
Ja, was das Jüdische Museum Berlin für mich sehr besonders macht, ist der Rolle in der Gesellschaft oder die Platz in der Gesellschaft, wie es wahrgenommen wird und wie, wenn es gegründet worden war in 2001, wirklich, es ist gegründet von der Bundesregierung und auch als ein Zeichen, dass diese Geschichte, die jüdische Geschichte Deutschlands und natürlich die Erarbeitung des Nationalsozialismus, dass damit wirklich ein Zeichen gesetzt worden ist mit diesem Museum. Und das ist ein großes Unterschied mit Amsterdam.
Das hat das, also nochmal eine andere Funktion als in anderen Ländern wahrscheinlich, oder?
Ja.
Es geht hier um Aufarbeitung, aber ja nicht nur, sicherlich auch um Aufklärung, weil Judentum in Deutschland, so geht es mir, wird dann doch oft auch reduziert auf Holocaust, auf Shoah und möglicherweise noch auf den Nahostkonflikt heutzutage. Aber das lebendige Judentum, das kommt zu kurz. Das Jüdische Museum Berlin möchte entgegenarbeiten und zeigt fast eine 2000-jährige deutsch-jüdische Geschichte. Würdest du von Shared History, von einer geteilten Geschichte tatsächlich sprechen?
Man kann die Geschichte der Juden nie trennen von der Umgebung. Weil es hat sich immer, das jüdische Leben in Deutschland, aber auch in anderen Orten, hat sich immer entwickelt, auch im Austausch mit der Umgebung, weil die Umgebung meistens die Grenzen gesetzt hatten, für was überhaupt möglich war an jüdisches Leben. Und natürlich auch sehr viel mit Ausgrenzung und Vertreibung. Aber wir müssen auch die Austausch und das Zusammenleben nicht unterschätzen. Und ich denke, das ist auch jetzt so, ist die neue Dauerausstellung Jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland ist in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein in der Geschichte des jüdischen Museums. Gerade weil wir jetzt ja das Versuch unternehmen, um diese Kultur und Geschichte aus dem Blickwinkel der Gegenwart zu präsentieren. Und in die Gegenwart haben wir, wie du sagst, wieder diese Tatsache, dass es wieder eine Vielfalt von jüdisches Leben gibt und sehr diverses jüdisches Leben. Aber andererseits auch die zunehmende Diskriminierung und Polarisierung in der Gesellschaft und auch Gewalt gegen Juden. So, das sind so zwei gegenseitige Entwicklungen. Und die ganze Erinnerungskultur ändert sich und auch im Allgemeinen dieses erhitzendes gesellschaftliches Klima, die es jetzt gibt. So, das sind zwei, so wirklich ein Spannungsfeld. So an einer Seite so wunderbar, dass es wieder so, so diverses jüdisches Leben gibt und auch in sehr unerwartete Kulissen und auch nicht nur religiös, weil wie man denkt an Juden, denkt man an Shoah, Nahostkonflikt oder religiös und dann orthodox religiös. Aber es gibt so viel mehr und ich hoffe, dass wir diese Reichtum und diese Vielfalt und viele verschiedene Perspektiven in das Museum, dass wir das zeigen wir auch in die neue Dauerausstellung, aber dass wir das auch in die Programmierung weiter präsentieren können.
Interessant, was du sagst. Absolut, diese Beobachtung mache ich auch. Auf der einen Seite unglaublich vitales jüdisches Leben, auch wenn es eine kleine Community bleibt. So viele sind wir nicht in Deutschland. Aber die, die es gibt, auch durch den Zuzug so vieler Israelis zum Beispiel, hat sich hier unglaublich vitales jüdisches Leben, säkular, religiös, wie auch immer, entwickelt. Auf der anderen Seite eben diese Polarisierung, Antisemitismus, Debatten und Diskriminierungstendenzen und auch Gewalt gegen Juden. Wie ist das eigentlich in den Niederlanden? Ist es da ähnlich?
Ich habe das Gefühl, dass das immer weniger war. Auch wenn man in der jüdischen Geschichte guckt, die ganze, natürlich die jüdische Geschichte in den Niederlanden nur ab 1600. So, es ist sagen 400 Jahre und nicht 1700 Jahre. So, das ist natürlich ein großes Unterschied. Aber dass außer der Periode der Nationalsozialismus in den Niederlanden noch nie eine Jude um sein jüdisch Sein oder Jüdin ermordet worden ist, glücklicherweise.
Das macht natürlich einen großen Unterschied.
Ja, und dann, wenn man hier in Deutschland ist, ist nicht nur in dem Mittelalter und nicht nur die Nazi-Periode. Es gab immer wieder, so das ist ein großes Unterschied. Ja. Aber an der anderen Seite auch wieder, gibt es in den Niederlanden auch viel weniger Juden. Wir denken, dass es so 50.000 Juden in den Niederlanden gibt, die sich als Juden identifizieren. Und weniger als ein Viertel von diesen 50.000 hat irgendeine Verbindung mit einer jüdischen Organisation. So, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das ist ja in Deutschland auch mit dem in den 90er Jahren mit der Immigration von russischsprachigen Juden und Jüdinnen hat das natürlich einen enormen Impuls gegeben. Und das hat das jüdische Leben hier auch geändert. Aber deswegen sind neue Synagogen gebaut und ja, sehr viele Entwicklungen, die es nie gegeben hätte, wenn es nicht diese große Gruppe eingewandert war. Diese Influx haben wir auch nicht in den Niederlanden. Es gibt natürlich auch Israelis, es gibt auch Juden von aus anderen Ländern, die in Amsterdam wohnen. Amsterdam ist auch ein toller Ort natürlich,
klar, sehr
wie
attraktiv.
Berlin, wo man gerne wohnt, aber es hat nicht diese Entwicklung durchgemacht.
Mhm. Ich habe mir gerade vorgestellt, aus den Niederlanden kommend, Hetty, dass du so ein bisschen wie eine Anthropologin sozusagen auf das schaust, was hier an jüdischem Leben in Deutschland so vonstatten geht. Ist das so? Hast du eine gewisse Distanz zu dem oder fühlst du dich als Teil von dem Ganzen?
Ja, ich habe das mir im Allgemeinen, um jetzt in Deutschland und Berlin zu sein, dass ich mich noch wie ein fremdes Tier ein bisschen fühle oder ein anderes Tier. Und weil die Kultur natürlich anders ist, auch die Kultur in der Arbeit ist anders. In Holland sind wir sehr informell.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich tut es doch den Deutschen, glaube ich, ganz gut. Also allen, die hier zumindest arbeiten in Deutschland, wenn ein bisschen niederländische Arbeitskultur hier reinkommt, oder?
Ich hoffe es, aber das spüre ich natürlich. Ja, das ist für mich eine ganz neue Welt und auch die Politik, das ist, also da muss ich mich noch meinen Weg finden und natürlich habe ich das schon ein bisschen gemacht, aber, und das ist natürlich auch was sehr spannend und interessant ist, um so in ein ganz neues Umfeld zu agieren und jede Person, die man kennenlernt, ist neu und das ist natürlich sehr reizend.
Du selbst bist 1961 in Den Haag geboren. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Mit welcher Identität?
Ich bin aufgewachsen, denke ich, mit einer niederländischen Identität und so mit jüdischen Wurzeln. Aber wir hatten zu Hause religiös überhaupt nichts gemacht. Es war sehr, wie sagt man das, humanistisch. Und das war humanistisch, Solidarität mit den Schwächeren, mit einem, ja, so ein starkes Gefühl für Gerechtigkeit. Damit bin ich aufgewachsen. Und dann haben wir auch kein Schweinefleisch gegessen und Matzeknudeln mit Osten, nicht mit Pesach, mit Osten gegessen und Matzes gegessen mit Osten. So, die ganze jüdische Kalender war nicht anwesend. Und ich bin ein paar Mal, wenn ich ganz jung war, wir sind in Den Haag, bin ich geboren, aber mein Vater war ins Parlament für die Sozialdemokraten, der Partei für die Arbeit, wie das heißt in den Niederlanden, war er Parlamentarier und mussten wir nach einer anderen Provinz umziehen. Dann bin ich mit ein paar Mal als Kind mit Chanukka und Purim mit meiner Mutter in Arnheim in der Synagoge gegangen. Das erinnere ich mich. Und weiter haben wir ja nichts gemacht. Und das hat auch viel damit zu tun, weil das alles sehr, alles was mit Judentum und mit dem Krieg zu tun hat, war sehr traumatisch und peinlich. Und ja, in den Niederlanden war mehr als 75% der Juden sind ermordet worden. So, das war in jeder Familie war das ein großes, großes Thema und sehr peinlich. Und darüber wurde auch fast nicht gesprochen. Aber ich war als Kind schon neugierig danach und auch interessiert in das Jüdische. Und bin ich mit meiner Großmutter zum ersten Mal bei sehr orthodoxe, weiter entfernte Familie, habe ich einen Sederabend gefeiert. Und dann, ich denke, dass ich dann 13 war. Ja, dann habe ich viel gelesen und ich bin befreundet mit einem Maler in Amsterdam, die viel älter war als mich, der wirklich praktizierte. Und das war der erste Mal, dass ich damit in, so in Kontakt kam. Und dann bin ich sehr oft nach Amsterdam gegangen, immer Schabbat bei ihnen gefeiert.
Das heißt, du hast es so ein bisschen gesucht,
ja, ja, die Anknüpfungspunkte. Ja, ich habe es wirklich gesucht, ja. Wir hatten Familie in Israel. Und ich wollte gerne dahin für die Sommerferien. Und dann war ich 14 und bin ich angefangen, Privatstunden zu nehmen, um Hebräisch zu lernen. Ein bisschen, ja. Und dann war ich, glaube ich, 16, wenn ich zum ersten Mal nach Israel gegangen bin, zu der Familie, alleine. Und dann bin ich einige Jahre lang, jeden Sommer habe ich in Israel verbracht und auch mein Hebräisch geübt.
Aber es ist interessant, was du sagst, dieses Traumatische und Peinliche, das kennt man natürlich auch von jüdischen Familien in Deutschland, dass die Shoah dann doch immer irgendwie so ein Tabuthema ist, ein empfindliches Thema, von dem man weiß, ui, da ist ganz viel Scham auch drauf. Man schämt sich möglicherweise und möchte das nicht so nach außen kommunizieren. In welchen Situationen hat es für dich als Jugendliche überhaupt eine Rolle gespielt, Jüdin zu sein in der niederländischen Gesellschaft?
Ja, ich denke, dass ich als Kind immer, ich war sehr dunkel, meine schwarzen Haare, braune Augen und nur die Kinder in unserer Klasse, die aus Indonesien, mit indonesischer Wurzel hatten, wegen der Kolonie. Ja. Wie waren dann die dunklen Kinder? Ich hatte keine dunkle Haut, aber doch, wir waren die dunklen. Und es war immer etwas so, ja, wo kommst du her? Oder dass man doch ein bisschen anders aussieht. Nur das Dunkle dann. Ne? Das, es wurde immer gefragt und auch in der Schule, weil man dann wusste, auch wegen der Krieg, werden immer Fragen gestellt, so, wie war das in deiner Familie? Und so, man wurde auch damit von außen irgendwie konfrontiert. Aber ich denke, dass ich es auch aufgesucht habe, weil ich habe zwei Schwestern und für meine Schwester ist es wieder ganz anders. So, das ist auch etwas Persönliches, glaube ich.
Was Individuelles, wonach man sucht, warum auch immer.
Ja, und meine Schwestern hatte auch, weil ich dann auch mehr Fragen gestellt habe und das war wirklich schwierig, weil es doch irgendwo ein Tabu. Und dann hatten sie mich auch dafür kritisiert, weil dass ich dann meinen Eltern weh tat, durchzufragen. So, das war wirklich ein schwieriges Thema. Aber für mich war es nur sehr wichtig, etwas zu wissen.
Und waren deine Eltern bereit, etwas zu erzählen?
Na, das war sehr schwierig, ja. Mhm. Ja. Aber viel später hat mein Vater auch so in Briefen hat er Sachen geschrieben. Ja, und es war auch das Idee, dass man weitergehen soll und nicht zurückgucken. Ja, so eine sehr positive Lebenshaltung, um nicht in der Vergangenheit zu gucken.
Eigentlich auch eine Überlebensstrategie. Macht es denn für dich jetzt einen Unterschied vom Lebensgefühl her, als Jüdin nicht in den Niederlanden, sondern in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland zu sein? Fühlt sich das anders an?
Ja, das fühlt sich ja sicher anders an. Aber ich war schon in 2016, 2017, 7 Monaten in Berlin, weil mein Lebensgefährte Friedrich Brenner, ein Fotograf, er war Fellow in das Wissenschaftskolleg zu Berlin. Und dann habe ich ihm 7 Monaten ja begleiten können. Und das war der erste Mal, dass ich wirklich in Berlin war, mehr oder in Deutschland, mehr als ein paar Tagen, weil wir sind mit der Familie auch niemals nach Deutschland gefahren. Und dann hatte ich wirklich, ja, habe ich das für mich selbst ein bisschen überarbeitet. weil dann war ich sehr empfindlich für alle Geschichten, die überall das Bewusstsein, was sich hier abgespielt hat. Und wir waren in Vico, das ist in das Wissenschaftskolleg, das ist in Grunewald. Und jedes Mal, dass ich mit dem S-Bahn gegangen bin, musste ich unter Gleis 17. Das ist das Mahnmal von diesem Ort, wo sehr viele Juden deportiert worden sind. Es gibt eine in Mitte, glaube ich. Wie heißt es dort?
Anhalter Bahnhof.
Ja, aber auch noch eine andere, wo auch sehr viele Deportationen waren. Ich glaube, in Moabit. Ich habe gerade gestern...
Stimmt, in Moabit gibt es einen großen Waggon, ja.
Ja, und sie haben gerade dort einen Rundgang gemacht, ja, durch die Gegend. Aber ich ging immer dann dort bei Gleis 17, so dann wird man immer daran erinnert.
Was ja auch besonders schockierend ist, finde ich, dieses Gleis 17 für alle, die nicht in Berlin leben oder sich auskennen. Es ist in dieser Villengegend Grunewald, eine sehr schöne Gegend. Und dann stößt man auf dieses Mahnmal gleich an der S-Bahn, wo heute noch Züge eben gehen. Und das berührt einen schon ganz seltsam, speziell ja, in dieser Gegend nochmal, finde ich.
Ja, und auch das Idee, dass die Menschen, die deportiert waren, so am klaren Tag durch die Straßen gelaufen sind und jeder, die da wohnte, konnte das sehen. So. Es war sehr präsent für mich. Ja, aber jetzt ist das glücklich wieder ein bisschen mir in den Hintergrund gegangen, weil gibt es die Arbeit und gibt es ganz andere Kontakte. Ja. Und ja, das hatte ich dann sehr gespürt. Aber das fand ich auch, überhaupt um nach Berlin zu gehen, war auch ein großer Schritt. Und auch, ich hatte auch, meine Mutter lebt nicht mehr, aber um meinem Vater zu sagen, dass ich dann hier leben würde, und das hatte ich auch ein bisschen Angst, ihm das zu sagen. Aber er hatte sehr, sehr enthusiast reagiert und er ist sehr stolz und er erzählt jeder, dass ich hier das Museum leite. Das ist sehr schön. Und auch meine Onkels und Cousinen, und habe sehr, jedermann ist wirklich stolz und sie sagen, ja, das ist so unglaublich, dass auch diese Idee, dass man dann die Familie ermorden wollte und dass ich dann jetzt so eine Stelle habe und dann gerade in Berlin. So, das hat sehr viele Emotionen aufgerufen. So, das ist auch sehr schön.
Ja, Hitler hat es nicht geschafft. Das ist der Beweis sozusagen. Ja. Die Geschichte schließt sich auf eine, wenn man so möchte, positive Art und Weise. Ich glaube, auch das Image von Berlin hat sich nochmal gewandelt. Du hast gerade über deine Assoziationen so gesprochen. Mir geht es auch so. Berlin ist so eine gebrochene Stadt, in der man Geschichte sehr gut nachvollziehen kann. Und an schlechten Tagen kann einen das ja sehr negativ berühren. An guten Tagen ist es sehr inspirierend und man kann mit dieser Stadt unglaublich viel arbeiten, finde ich. Es ist sehr interessant, das nachzuvollziehen, was von hier alles ausgegangen ist, Gutes und Schlechtes. Offenbar ist es aber auch gar kein Zufall, dass du dich als Kuratorin dann tatsächlich in diese jüdische Geschichte Amsterdams in dem Fall eingelassen hast. Das wurde so dein Thema. Was daran hat dich immer wieder gereizt?
Das war dann nicht nur Amsterdam, weil das Museum ist in Amsterdam, aber wie hier erzählt das Jüdische Museum in Amsterdam die Geschichte der Juden in den Niederlanden. Und ich denke, dass das Suchen nach die eigene Geschichte oder die Familiengeschichte und das mehr wissen wollen, das war sicher am Anfang natürlich eine große, das hat mich getreibt. Ich bin keine Kunsthistorikerin, ich bin eine Theaterwissenschaftlerin und ich bin auch bei Zufall ins Jüdische Museum in Amsterdam gekommen. Ich musste ein Praktikum machen, ein Archivpraktikum, und ich kannte den Hauptkurator des Jüdischen Museums und hatte ihn gefragt, hast du vielleicht ein eine Idee, wo ich ein Praktikum machen kann. Und damals war das Museum von der einen Stelle in Amsterdam in der alte aschkenasische Synagoge-Komplex umgezogen, und da musste eine ganze neue Dauerausstellung gemacht werden. Dann habe ich Research gemacht für diese neue Dauerausstellung. Und so bin ich zufällig ins Museum, in der Museumwelt gekommen, weil ich hatte nie darüber nachgedacht, ich hatte nie das Idee gehabt, um in ein Museum zu arbeiten. Aber da kam so sehr schön alles zusammen, was mich interessiert, so Geschichte,
Inszenierung,
gerade Judentum, das alles kam sehr gut zusammen. Und wenn man in ein Museum arbeitet, auch als Kuratorin, es gibt immer neue Themen, worüber man eine Ausstellung macht. Wie es dann in Amsterdam war, es war nicht, ich bin der Spezialist auf das und das und darüber mache ich nur Ausstellungen. Es war jedes Mal ein ganz anderes Thema. So auch die Juden in der Kaukasus und Zentralasien, eine ethnografische Ausstellung mit das Ethnografische Museum in St. Petersburg, oder Juden in Indonesien, wenn es noch niederländisches Indonesien war.
Kolonialisiert.
Ja, und
unglaublich abwechslungsreich. Ja, wahnsinnig viele
jüdische Unternehmer
Themen.
Oder die Comics oder Fotografie oder gegenwärtige Kunst von jüdischen Frauen in den Niederlanden, oder es konnte alles sein. So. Und das ist natürlich sehr, sehr faszinierend, dass man sich jedes Mal in ein anderes Thema einarbeiten kann und das dann für ein breites Publikum präsentieren. Und so, man hat auch gleich Response auf die Arbeit, und es hat gleich ein Publikum. Das ist natürlich auch schön von Ausstellungen, dass es sehr viele Menschen sehen, eine Ausstellung, und manchmal mehr als wenn man ein akademisches Buch schreibt. Das Publikum, das erreicht wird, ist auch größer, und man bekommt Response.
Das Publikum ist ein breites und ein großes, sagst du, und gerade in Deutschland, im Jüdischen Museum Berlin, wenn man sich ins Jüdische Museum begibt, dann kann man sehen, es sind viele Schulklassen unterwegs, es sind viele Touristen aus aller Welt unterwegs, und man hat wirklich alle möglichen Menschen, unglaublich divers ist dieses Publikum. Das heißt, man muss auch irgendwie versuchen, alle zu erreichen. Menschen, die noch gar keine Ahnung von Judentum haben und überhaupt nichts damit irgendwie assoziieren. Andere, die schon sehr viel wissen. Ich finde, das ist dieser neuen Dauerausstellung sehr gut gelungen, all diese Menschen irgendwie zu erreichen und sie abzuholen an einem Punkt. Die westdeutsche Erinnerungskultur, die wird ja in vielen Teilen der Welt unglaublich hoch angesehen. Auf Deutschland, auf den Westen Deutschlands wird immer wieder geschaut mit Respekt, wie sehr sich die Deutschen ihrer Geschichte gestellt haben. Wie empfindest du das? War das überhaupt ein Thema für dich, auch aus den Niederlanden heraus, auf Deutschland blickend, wie machen die das mit der Aufarbeitung? Findest du das speziell, besonders, wie in Westdeutschland damit umgegangen worden ist, mit dem Nationalsozialismus, mit der Shoah, mit dem Holocaust?
Das ist sicher besonders, aber es hat auch natürlich die größte Arbeit und Verantwortlichkeit damals gehabt an die Shoah. Aber wenn man das auf dem Zweiten Weltkrieg vergleicht mit Japan und was Japan auch an schreckliche Misstaten gemacht hat, und da gibt es sehr wenig Bewusstsein in Japan darüber und das Schuld und so weiter, und diese Vergangenheitsbewältigung wird da überhaupt nicht gemacht. So, wenn man das dann vergleicht mit Deutschland, ist das natürlich ein riesiges, wichtiges Ergebnis. An der anderen Seite würde ich auch hoffen, dass gerade das jüdische Leben heute wieder mehr als ein normales Element in der Gesellschaft wahrgenommen würde. Und das ist gerade, ich denke, dass in den 1990er Jahren das Gefühl und die Glaube war, dass man in Deutschland auf dem Weg nach einer neuen Normalität von das jüdische Leben war. Aber seit dann hat sich so viel geändert und das ganze politische und gesellschaftliche Klima hat sich so geändert, dass man ja da wieder fürchten muss, über diese Normalität für jüdisches Leben in Deutschland. So wie wir gesagt haben, an die eine Seite diese Vielfalt und Diversität und Lebendigkeit des jüdischen Lebens, die sehr wichtig ist und die ich auch sehr gerne im Vordergrund ziehen will. Aber an der anderen Seite auch, dass mehr und mehr Menschen auch in Deutschland sich von diesen liberalen und demokratischen Werten abwenden und dass man die intolerante gesellschaftliche Strömungen, dass die sehr, sehr stark werden. Wie wir schon gesagt haben, da sehe ich ein großes Problem für diese Normalisierung des jüdischen Lebens, so dass es fast wieder ein Rückschritt ist.
Was glaubst du, was für eine Rolle kann da ein jüdisches Museum in Berlin spielen, um irgendwie auf diese Entwicklungen, auf die positiven und die negativen, irgendwie Einfluss zu nehmen?
Ja, ich denke, dass gerade deshalb wir ein jüdisches Museum in Berlin brauchen. Und das Museum steht immer natürlich in so einem Spannungsfeld. So, zu einem hat es die Aufgabe, die Geschichte und Kultur der Juden in Deutschland zu vermitteln. Aber zu anderen ist gerade diese dynamische und komplexe Entwicklungen in der deutschen Gesellschaft, dass das Museum die aus jüdischer Perspektive ausgreift. Und da sehe ich auch eine Rolle, die das Museum spielen kann, um einen Ort der Begegnung und Debatten und offener Austausch zwischen verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Meinungen zu ermöglichen. Ich glaube, dass das gerade auch immer schwieriger wird, um eine offene Diskussion zu haben mit Menschen, womit man nicht dieselbe Meinung teilt. Es ist natürlich sehr einfach, um zu sprechen mit jemandem, mit wem du dieselbe Meinung hast und dann liest man dieselbe Tweets und Social Media und man, sehr viele Menschen sind immer in die eigene Bubble, aber es ist gerade so wichtig, um Austausch zu haben mit Menschen, die anders denken und das wird immer schwieriger und ich hoffe, dass gerade dafür das Museum einen Raum bieten kann und auch ein geschützter Raum, wo diese Diskussionen möglich sind. Weil ich denke, dass auch für das allgemeine Publikum, die so in die neue Dauerstellung kommen, ist das wichtig, dass das Museum keine fertigen Meinungen vertritt und nicht nur Antworten gibt, aber dass es viel mehr Informationen gibt und Perspektiven und Kontexte anbietet, so dass das Publikum zum Reflexion angestoßen wird und sich selber eine Meinung formt. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass sie selber nachdenken und dass sie vielleicht auch ich dachte immer das und das, aber jetzt sehe ich, dass es so und so ist. So vielleicht muss ich das, weil es gibt natürlich so viele Stereotypen über Juden und jüdische Geschichte und so viel Vorurteile, weil es wie über viele andere Menschen es sehr viele Vorurteile gibt. Aber ich denke, da ist es sehr wichtig, um als Museum etwas da zu präsentieren.
Zum Schluss lass uns noch auf das Kindermuseum des Jüdischen Museums zu sprechen kommen, Hetti. Anoha heißt das Ganze. Ich durfte schon mal reingehen. Leider ist es immer noch geschlossen, Corona-bedingt. Es ist eine großartige Welt, die sich da präsentiert. Man darf auch nur mit einem Kind reingehen. Welche Idee steckt hinter Anoha? Was ist das genau?
Ja, wir wollten sehr gerne ein Angebot haben für jüngere Kinder, weil es kommen ja sehr viele Jugendliche ins jüdisches Museum und das ist ganz toll, aber wir haben nichts für die jüngeren Kinder. So, dies ist ein Angebot für Kinder von 3 bis 10 Jahre. Und es ist auch wirklich ein Familienangebot. Wir hoffen damit, auch sehr viel Berliner und die Menschen aus den Kiez ins Museum einzuladen. Ist sehr niedrigschwellig. Es ist die Geschichte, die dort erzählt wird, ist auf der Arche Noah und die Flutgeschichte. Und es gibt die Tiere, es sind sehr schöne Tiere, alles aus recycelt Materialien und Alltagsobjekte hergestellt. Es ist so wirklich eine Welt, wo die Kinder selber frei durchgehen können und sich mit Fragen beschäftigen über die Flut, so über Nachhaltigkeit, das Zusammenleben mit Natur, das Zusammenleben mit den Tieren in die Arche. Wie geht das? Und auch um sich selber eine neue Welt, so wenn die Flut wieder niedergegangen ist und Noah aus der Arche gekommen ist und das gab es diese Regenbogen und da ist Hoffnung und man kann sich eine neue Welt, eine neue Zukunft ausdenken. So, die Kinder werden auch aufgeregt, um nachzudenken, welche Regeln wollen sie haben in der Welt? Was ist wichtig für sie? Wie konnte die Welt neu aussehen? Ich denke, das ist sehr schön, dass die Kinder dazu stimuliert werden. Ja, wir hoffen, dass das für niemand eine Schwelle geben wird, um da zu kommen. Und wir haben gerade letzte Woche gehört, dass das ganze Jüdisches Museum Berlin und auch die Kinderwelt Anova eintrittsfrei werden soll. Und das ist natürlich wunderbar.
Das ist toll. So niedrigschwelliger geht es gar nicht.
Gerade, ja. Und dann, dass wir auch wirklich die Bildungsauftrag damit wunderbar facilitiert wird. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass wir überhaupt das Haus schnell wieder öffnen können. Und dass wir auch ins neue Jahr so schnell wie möglich diese wunderschöne Kinderwelt Anova öffnen können und dann jeder einladen können, um das zu sehen und auch das Haupthaus natürlich.
Also wirklich von 0 bis 99 ist das zu empfehlen. Es macht unglaublich viel Spaß. Der Blick nach vorn steht da im Vordergrund. Der Blick nach vorn, der auch ein bisschen an deine Familiengeschichte wiederum anknüpft, in der Art und Weise, wie du aufgewachsen bist. Der Blick nach vorn, der im Jüdischen Museum Berlin eine Rolle spielt, mit dem Wissen der Geschichte eben in die Zukunft zu schauen. Hetty Berg, wenn du jetzt in die Zukunft schauen würdest, jüdisches Leben in Deutschland, in Europa in 10, 20, 50 Jahren, welchen Wunsch hättest du?
Ja, ich hoffe, dass gerade dies, was hier in Deutschland und in Berlin, das Nachdenken, was bedeutet es, um jüdisch zu sein, heute, und diese Diskussion darüber und dass das Jüdisches Museum darin einen Beitrag liefern kann und dass dann wirklich hier in Berlin und Deutschland eine Vorbildrolle für das jüdische Leben in Europa, so das ganz offene und ganz diverse und nicht nur religiöse, dass das wirklich wachsen wird und ich denke, das wäre mein Traum.
Schöner Traum. Es wäre auch ein schöner Turn in der Menschheitsgeschichte, wenn es ausgerechnet Berlin würde. Hetty Berg, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier im Podcast 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Alles Gute.
Vielen Dank, dir auch.